Vers 34. Es sprach aber Maria zum Engel: Wie wird das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und es antwortete der Engel und sprach zu ihr. Maria begehrt kein Zeichen wie Zacharias. Sie glaubt. Dieser stellt die Frage: Woran soll ich erkennen? Es ist Ausdruck schuldhaften Unglaubens. Bei Maria sind die gleichen Worte: Wie wird das geschehen? Ausdruck des fragenden Glaubens und daher legitim. Das Wie ist unverständlich, nicht aber das Das. Gleiche Sätze und Handlungen sind je nach der inneren Absicht Glaubens- oder Unglaubenssätze. Heinrich Spemann schreibt dazu: Im Neuen Testament ist die Verkündigungsgeschichte der einzige Dialog einer vollkommenen Konsonanz von offenbarendem Gott und gläubigem Menschen, ohne irgendein vorgängiges Ringen des göttlichen Lichtes mit der Verdunklung eines Herzens mit Zweifel, Trauer oder Missverstehen. Theologisch gesehen ist die Verkündigung die österlichste aller Geschichten. Von jeher war diese Stelle aber auch die Krux, das Kreuz also, in der Auslegung beim Verkündigungsbericht. Warum stellt Maria diese Frage, wo sie doch verlobt ist und die Heimführung in absehbarer Zeit und damit der eheliche Verkehr bevorsteht? Das weltanschauliche Interesse bei der Auslegung dieser Stelle, die Voreingenommenheit der Ausleger, ist hier von entscheidender Bedeutung. Der ursprünglich andringende Sinn des Textes ist doch, dass ein Hindernis vorhanden sein muss, sonst würde Maria sich nicht so ausdrücken. Dies wird von den meisten Auslegern aber vehement abgelehnt. Im Kommentar der Jerusalemer Bibel heißt es dazu: Die Vorstellung von einem Gelübde der Jungfräulichkeit wird für den Text in keiner Weise nahegelegt. Zitat Ende. Dieser ist nicht futurisch formuliert, da ich keinen Mann erkennen werde. Auf der anderen Seite heißt es aber nicht, da ich ihn nicht erkennen werde, und eigentlich müsste es doch dann heißen, upo, griechisch, noch nicht. Das müsste man doch ausführen und sagen, denn die Heimholung durch Josef steht ja unmittelbar bevor. Deshalb greift auch die Auslegung von Schürmann nicht, dem ich sonst an vielen Stellen gefolgt bin. Er schreibt: Gewiss will Lukas Maria sagen lassen, ich bin noch nicht heimgeführt und habe keinen ehelichen Verkehr als Verlobte in der nächsten Zeit. Und weiter: Ein unbefangener Leser hätte jedenfalls dem Text, zumal bei der in Palästina geltenden Ehewertung, den Jungfräulichkeitswillen ohne nähere diesbezügliche Hinweise nicht entnehmen können, wo doch Vers 27 eine ausdrückliche Verlobung erwähnt war. Mit Schürmann halten viele die Frage Marias für eine schriftstellerische Funktion, damit der Engel die folgenden wichtigen Verse zur Erklärung geben kann. Schon der protestantische Theologe Adolf Harnack sprach sich dafür aus, dass Lukas oder ein späterer Interpretator die Frage Marias zugefügt habe, um die Antwort des Engels zu provozieren. Damit wären die entscheidenden Verse, Vers 34 folgende, ein späterer Zusatz. Dagegen spricht aber, dass der Gedanke der jungfräulichen Geburt die ganze Verkündigungsgeschichte beherrscht und nicht erst Vers 34, die sie aufzeigt. Die Textüberlieferung zeigt zudem keine Spur einer nachträglichen Einfügung. Die ältere katholische Exegese hat diese Problematik mit dem Hinweis auf ein Gelübde der Jungfräulichkeit Marias gelöst. Bedeutende Theologen wie Guardini, Schmaus und Auer schließen sich diesem an. Maria habe einen ungedeuteten Jungfräulichkeitswunsch gehabt, Zitat, ohne reale gesellschaftliche Möglichkeit zur Durchsetzung. Erst das Eingreifen Gottes habe dann den Wunsch zu einer äußeren Lebensgestalt ausgeformt. Zitat Ende. Auch die Kirchenväter argumentieren in diese Richtung. Seit Augustinus wird die Meinung vertreten, Zitat, dass Maria ein Jungfräulichkeitsgelübde abgelegt habe und die Verlobung eingegangen sei, um einen Schützer ihrer Jungfräulichkeit zu haben, so Papst Benedikt in seinem Prolog im dritten Band seiner Jesus-Trilogie. Er schreibt weiter: Aber diese Rekonstruktion fällt völlig aus der Welt des Judentums zur Zeit Jesu heraus und scheint in dessen Kontext nicht denkbar zu sein. Er erörtert anschließend die verschiedenen Antworten der modernen Exegese, die alle aber keine befriedigende Antwort geben, und kommt zum Schluss: So bleibt das Rätsel, oder sagen wir vielleicht besser, das Geheimnis dieses Satzes bestehen. Zwei wichtige Hinweise scheinen hier einen Weg aufzuzeigen. Schon im Alten Testament ist die Möglichkeit eines Gelübdes einer noch nicht heimgeführten Frau ausdrücklich erwähnt. Es erstaunt über die Maßen, dass kein einziger der von mir eingesehenen Kommentare darauf eingeht. In Numeri 30, 4 bis 9 heißt es: Wenn aber eine Frau dem Herrn ein Gelübde ablegt oder sich zu einer Enthaltung verpflichtet, während sie noch ledig im Haus ihres Vaters lebt, dann soll ihr Vater von ihrem Gelübde und von der Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, erfahren. Schweigt ihr Vater dazu, dann treten die Gelübde oder jene Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, in Kraft. Versagt aber ihr Vater an dem Tag, an dem er davon erfährt, seine Zustimmung, dann tritt das Gelübde oder die Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, nicht in Kraft. Der Herr wird es ihr erlassen, weil ihr Vater seine Zustimmung versagt hat. Heiratet sie einen Mann, während sie durch ein Gelübde oder durch ein voreiliges Wort, mit dem sie sich verpflichtet hat, gebunden ist, dann bleiben die Gelübde oder die Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, in Kraft, falls ihr Mann an dem Tag, an dem er davon erfährt, dazu schweigt. Wenn ihr Mann aber an dem Tag, an dem er davon erfährt, seine Zustimmung versagt, dann hat er ihr Gelübde, an das sie gebunden war, oder das voreilige Wort, durch das sie sich verpflichtet hatte, außer Kraft gesetzt, und der Herr wird es ihr erlassen. Soweit dieses Zitat aus Numeri. Ein weiterer wichtiger Hinweis sind die Qumran-Funde, die überraschend ergeben haben, dass ein Teil der Männer und Frauen Erwartung der nahen Gottesherrschaft aus Bußernst sich der Ehe enthielten. Allerdings müssen die Unterschiede gesehen werden, denn die Essener waren von einer mehr oder weniger starken Geringschätzung von Ehe und Familie bestimmt gewesen. Hier begegnet eher Tugendstolz, der sein Ideal höher einschätzt als das Hinhören auf Gottes Willen, so Leo Schäfzig. Trotzdem ist ein Ermöglichungsrahmen von Jungfräulichkeit im Judentum damit gegeben. Eine Jungfrau war, wie Numeri 30, 4 bis 9 zeigt, nach Brauch und Gesetz zwar nicht entscheidungsfrei, und Maria hatte nicht die Möglichkeit, sich einer Hochzeit zu entziehen. Heinrich Spemann fragt aber: Konnte sie nicht auf einen Mann treffen, der in der gleichen Ausrichtung auf das messianische Endteil lebte wie sie? Dass sich Josef später, wie bei Matthäus lesen, durch ein Traumgesicht entsprechend von Gott widerspruchslos in Dienst nehmen lässt, macht dies wahrscheinlich. In kleinen Gruppen von intensiver Gemeinsamkeit der Überzeugung und Hoffnung entstehen nicht selten entsprechende Ehen. Zitat Ende. Warum sollte Josef, der als Gerechter bezeichnet wird, nicht dafür offen sein? In Reformbewegungen des Judentums waren solche Gelübde offensichtlich nichts Ungewöhnliches.